wir in Mallorca über 10 Tage diesen Sommer erleben durften. Und alle Ehre gehört Gott. Und ich habe 3 Geschichten mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Die eine ist vom ersten Abend. Da war einer unserer Teilnehmer auf der Straße am Worshipen. Und dann hat er einen Betrunkenen gesehen, der gerade etwas geklaut hat. Und ist dem nachgegangen. Und irgendwann hat er ihn erreicht und hat mit ihm quasi einfach zugehört. Und dann ist alles wirklich aus ihm herausgebrochen. Hat er angefangen zu bekennen, was er alles verbockt hat. Hat gesagt: Hey, ich bin nicht nur ein Dieb, ich bin auch ein Drogendealer im großen Stil. Bringe ich ganz viele Drogen auf diese Insel hier. Und ich bin nicht nur ein Drogendealer, ich bin auch einer, der Frauen in die Prostitution schleust hier. Und ich bin nicht nur ein Schleuser, ich bin auch ein Mörder. Ich habe schon Menschen aufgeschlitzt. Und dieser Kollege von uns, der hat ihn nicht verurteilt, hat nicht mal gesagt, dass er Christ ist. Und hat dann aber irgendwann, als es spät nachts wurde, sagte er: Hey, ich muss jetzt leider zurück zu meinem Team. Und dann wurde dieser Mann so böse, hat er gesagt: Ich könnte dir jetzt wirklich so richtig eine reinhauen, dass man dein Gesicht nicht mehr erkennt. Und in diesem Moment hat er gesagt: Hey, ja, das könntest du. Aber weißt du was? Gott liebt dich trotzdem. Und in diesem Moment ist er zusammengebrochen, in seine Arme gefallen, die Tränen liefen, er fiel auf seine Knie und hat Gebet empfangen und war an, ab diesem Abend hat sich etwas verändert in seinem Leben. Sie haben Kontakte ausgetauscht und viele Leute waren dann von unserem Team noch mit ihm bis spät nachts unterwegs und begleiten ihn jetzt weiter. Ein weiterer Mensch ist ein Schweizer, der José. Der ist gegen die 60 und lebt auf der Insel unter freiem Himmel. Er ist obdachlos. Und ihn haben wir schon am Pfingsten getroffen, als ich da war, auf unserer Reach Mallorca School. Und er hatte so viele Fragen über Gott und hat mir auch seine Geschichte erzählt, wie er auf der Insel gelandet ist und mit einer Frau zusammen war, die vorher mit einem Massenmörder liiert war. Und irgendwie war da ein böser Geist im Spiel, das hatte so schlimme Folgen, dass sie ihn bedroht hat, wirklich so geistlich. Und er wusste nicht, was ihm helfen könnte, hat eine Bibel auf dem Tischchen genommen und ihr auf den Rücken gelegt. Und sie wurde auf der Stelle an die Wand geschleudert und ließ von ihm ab. Und da wusste er: Oh, okay, Gott ist real, ihn gibt es wirklich, ich muss ihn kennenlernen. Hat er aber wirklich dann schlimme Dinge erlebt, wie zum Beispiel seine Schwester auf der Insel, als sie zur Arbeit wollte, aus dem Haus ging und auf offener Straße von einem jungen Mann erschossen wurde. Und der hat gesagt, er weiß nicht, wieso, dass er das getan hat. Er hat irgendeine Stimme gehört, die ihm gesagt hat, er müsse das tun. Dann, etwas später, hat er seinen Bruder gefunden, als er schon 2 Wochen lang in einem verlassenen Haus gelegen hat mit einer Spritze im Arm. Musste ihn so identifizieren. Und er war wirklich am Boden zerstört. Und ich habe auch ein Foto von ihm mitgebracht. Wir durften ihn vor einem Monat taufen im Meer. Und jetzt ist er so ein freier Mensch. Er hat mir wirklich vor 2 Wochen hat er mir geschrieben: Manuel, es hat sich so vieles in meinem Leben und um mich herum verändert. Ich habe so viel Freude, so viel Lebenssinn, so viel Erfüllung, so viel Liebe. Ah, jeder muss das erleben. Und genau, ich habe ich könnte das selber klicken, ne? Super. Das rechts, links ist der José, der hat uns dann jeden Abend geholfen, andere Menschen an diesen Ballermann Beach Gottesdienst zu bringen und hat wirklich natürlich die Leute auf der Insel gekannt und er sagte jedem: Hey, du brauchst Jesus so dringend und hat das so in einer Dringlichkeit und in einer Liebe gesagt, dass wirklich ganz viele ihm gefolgt sind. Ein weiterer ist zum Beispiel der Andy. Der Andy, das ist dieser Typ in der Mitte. Unser Schulleiter hat gesagt, sein schlimmstes evangelistisches Erlebnis oder Gespräch hat er mit diesem Mann geführt. Der José hat mich gewarnt über diesen Andy und hat gesagt, das ist ein ganz schlimmer Nazi. Und sein Vater hat gesagt, dieser Andy, der hat ein Herz aus Stein, da geschieht gar nichts. Und es war wirklich, er war ein Fremdenlegionär und hat ganz, ganz viele Menschen getötet. Saß im Gefängnis. Vor 2 Monaten stand er auf einer Brücke, wollte sich das Leben nehmen und irgendetwas hat ihn zurückgezogen. Und dann ist er jeden Abend gekommen, mit uns ins Gespräch gekommen und irgendwann kommt er mit mir vor mir nach dem, zum Kreuz und bekennt seine Sünden unter Tränen. Und dann sagt er, morgen möchte ich getauft werden. Und das durften wir dann feiern, durften ihn taufen. Meine Frau hat ihm sogar am nächsten Tag dann ein Tattoo finanziert. Ich hätte nie gedacht, dass sie so etwas mal tun würde. Dann hat er sich ein Kreuz auf den Finger tätowieren lassen und hat mir am letzten Abend gesagt, Manuel, ich möchte jetzt auch Missionar werden. Gebt mir ganz viel Evangelisationsmaterial. Alle meine Kinder müssen von diesem Jesus erfahren. Und ich denke, was um alles in der Welt geschieht da? Unserem Gott ist wirklich alles möglich, da gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und wenn das auf Mallorca unter Deutschsprachigen, unter Schweizern geschieht, dann kann es auch hier passieren. Und vielleicht fragt ihr euch, ja, aber was hat man denn denen gepredigt? Aber was war das? Und ich habe euch so eine Beispielpredigt mitgebracht, was wir dort vor der größten Bierhalle Mallorcas mit 7000 Plätzen jeden Abend gepredigt haben. Seid ihr bereit? Okay. Es ist ganz einfach. Wir beginnen mit einer guten Botschaft. Und du kannst dich auch mal zu deinem Nachbar drehen und sagen, hey, der Höchste liebt dich. Ja, man muss vielleicht etwas früher beginnen. Wenn man sagt, Gott liebt dich, dann sagen die einen, ja, ich glaube ja nicht mal, dass es einen Gott gibt. Okay. Kann man zum Beispiel diese Geschichte erzählen. Da sind zwei Zwillinge im Bauch ihrer Mutter und unterhalten sich. Da sagt das eine zum anderen, du, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Sagt das andere, was? Wie um alles in der Welt kommst du auf so eine verrückte Vorstellung? Ein Leben nach der Geburt, ich meine, ist ja noch nie von einer nach der Geburt zurückgekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gibt. Wie soll dann das bitte schön aussehen? Ja, ich weiß auch nicht, aber ich stelle mir vor, es wäre größer, weiter, heller, weniger schleimig. Ja? Und ja, was würden wir dann dort tun, in diesem Leben nach der Geburt? Ja, keine Ahnung, ich denke, wir könnten herumlaufen. Ja, herumlaufen mit unseren Beinen, wir könnten vielleicht sogar mit unseren Mündern essen. Ja? Und, also das andere unterbricht und sagt, was? Essen, laufen, hast du mal unsere Nabelschnur angesehen? Die ist für Essen und die ist viel zu kurz, als dass wir herumgehen könnten. Ja? Nein, ich glaube wirklich an ein Leben nach der Geburt und ich glaube, wir werden dort sogar unsere Mutter kennenlernen. Face to face. Mutter, du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo bitte soll sie denn sein? Ich habe sie noch nie gesehen. Sagt das andere, ja, wenn du ganz leise bist, dann kannst du spüren, wie sie manchmal über unsere Welt streichelt, uns Lieder singt und an uns denkt. Und ich bin ganz gewiss, wir leben nur durch diese Mutter, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Und so ähnlich ist es mit Gott. Wir können Gott nicht beweisen, aber wenn man sein Herz öffnet, kann man ihn erfahren und erleben, sogar an den dunkelsten Orten dieser Welt. Und das ist so bewegend, das ist der Hammer, das ist großartig. Diese Liebe, die können wir gar nicht ganz fassen, weil der Größte, die höchste Autorität, die größte Macht, dieses Universum liebt uns kleine Würmchenmenschen. Ich meine, wie krass ist das, bitteschön? Das ist eine unfassbar große Liebe. Letztes Jahr war ich in Indien. Und dann haben wir dort ein The Four Training gemacht und dann haben sie uns natürlich auch ihr Weltwunder gezeigt. Kennt ihr das? Was ist das Weltwunder von Indien? Taj Mahal. Ich habe euch ein Foto mitgebracht und dann haben sie uns die Geschichte erzählt dahinter. Da war ein König und er hatte eine Lieblingskönigin. Und er hat ihr von seiner Liebe für sie vorgeschwärmt und dann hat sie gesagt, also wenn du mich so sehr liebst, dann zeig mir doch, wie sehr. Zeig der Welt, wie sehr du mich liebst. Und das war seine Antwort. Er hat der Welt gezeigt, wie sehr er seine Königin liebt und hat ihr diesen Taj Mahal gebaut. 20 Jahre haben 20.000 Arbeiter daran gebaut. Das war seine Antwort. Und die Christen dort sagen, hey, wenn du Gott wirklich liebst, dann zeig der Welt, wie sehr du ihn liebst. Und meine Frage wäre, hey, weißt du, wie sehr das Gott dich liebt? Er hat all das hier geschaffen, diese wunderprächtige Natur. Er hat dich so schön geformt und er hat sein Kostbarstes gegeben, um der Welt zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Das ist eine Liebe, die ist die krasseste Liebe überhaupt. Und er hat uns so einen Wert gegeben und so einen, so eine Würde auch. Manchmal gibt es ja Statuen von großen, einflussreichen Menschen. Zum Beispiel auch in Thailand. In Thailand gibt es immer noch einen König und der ist sehr, sehr verehrt, der ist sehr, sehr beliebt beim Volk. Und er hat auch eine Statue und die Statue, die sieht ja, die ist eigentlich ein Symbol für den König selbst, oder? Also, wenn du etwas an dieser Statue machst, machst du es indirekt dem König. Wenn du sie verehrst, verehrst du den König. Wenn du sie schändest, schändest du den König. Also machst du besser nicht. Ich habe gelesen, dass letztes Jahr wurde ein Bürger wegen Majestätsverletzung für 50 Jahre verurteilt in Thailand. Also du legst dich besser nicht mit deiner Statue an, auch wenn es nur ein Stück Metall ist, oder? Und du bist auch eine Statue. Du bist eine lebendige Statue Gottes. Ja, er hat dich gemacht, dich designt in seinem Ebenbild. Du bist sein Abbild. Du hast eine unfassbare Würde und diese Würde ist direkt verbunden mit Gott. Du bist extrem kostbar. Wenn dir jemand Unrecht tut, tut er Gott Unrecht. Wenn jemand dich schlecht behandelt, behandelt er Gott schlecht. Und es betrübt Gott, wenn so etwas geschieht. Das macht was mit ihm, weil er hat dich mit so viel Würde als sein lebendiges Ebenbild geschaffen. Er hat dich gemacht für eine lebendige Beziehung mit ihm an einem Ort, wo es weder Leid noch Schmerz noch Tod gibt. Aber wir leben nicht mehr im Paradies, oder? Wir haben Augen, aber sehen Gott nicht. Wir haben Ohren, aber hören ihn nicht. Wir sind geschaffen für Beziehung mit ihm, aber leben von Natur aus ganz weit weg von ihm. Und man kann sagen, ja, wo ist denn dieser Gott? Und es gibt eine Geschichte. Da ist ein Mann beim Friseur, lässt sich die Haare schneiden, den Bart trimmen und sie kommen ins Gespräch über Gott und die Welt, wie man das so macht beim Friseur, oder? Und dann sagt der Friseur auf einmal, Gott gibt's nicht. Der Kunde zuckt zusammen und sagt, ja, also wie kommen Sie auf so eine absolute Aussage? Sagt er, ja, ist ganz einfach, schau doch mal raus. So viel Leid, so viel Hass, so viel Krieg, wenn es einen Gott der Liebe gäbe, würde sowas niemals zulassen. Der Kunde hatte keine gute Antwort, hat bezahlt, ist nach Hause gegangen. Und auf dem Weg nach Hause begegnet er an einem Randständigen auf der Straße, sieht ihn an, hat langes, zersaustes, dreckiges Haar, ein Bart, wo sich schon das Ungeziefer drin tummelt und kehrt um in den Friseursalon und sagt, es gibt keine Friseure. Der Friseur zuckt zusammen und sagt, hä? Ich habe Ihnen gerade die Haare geschnitten. Sagt, nein, wenn es Friseure gäbe, würden Sie sowas niemals zulassen. Sagt er, ja, natürlich gibt es mich, aber ich kann doch den guten Mann nicht zwingen, zu mir zu kommen. Sagt der Kunde, ja, genau so ist es auch mit Gott. Gott ist ein Gentleman und wir müssen schon aus freien Stücken zu ihm kommen, damit er unsere Wunden heilen kann, unsere Sünden vergeben kann, unsere Beziehung mit ihm wiederherstellen kann. Dann sähe die Welt ganz, ganz anders aus. Und diese Welt, die bewirbt ja wirklich die Sünde. Das ist krass, das erlebt man an einem Ort wie Ballermann noch ein bisschen mehr als hier. Aber auch hier gibt es wirklich, die Welt sagt zum Beispiel Thema Fremdgehen, Thema Seitensprung, oder? Habe ich letzthin diese Werbung gesehen. Auf Deutsch übersetzt heißt das, das Leben ist kurz, hab eine Affäre. Crazy, oder? Auf einer riesengroßen Billboard. Ist so, come on, do it, das ist der Hammer, probier's aus. Es wird dich glücklich machen. Aber auch im deutschsprachigen Raum, größte Zeitung Deutschlands, hat einen ganzen Ratgeber darüber, wie man gut fremdgehen kann und einen Seitensprung machen kann. Was für eine kranke Welt, oder? Das ist crazy. Also das ist wirklich so, come on, do it, mach es. Es wird der Hammer sein, oder? Das wird uns von der Welt gezeigt. Und dann stell dir vor, du machst es. Du machst das, was sie dir sagen, du sollst machen, du sollst ausprobieren. Was geschieht dann? Was geschieht, wenn es dann publik wird? Zum Beispiel in einem großen Stadion mit Zehntausenden von Leuten. Du kannst das Video abspielen. für alle die, die es noch nicht gesehen haben. Das ist ein Coldplay-Konzert. Keine Ahnung, wie viele Zuschauer.
Oh, look at these two.
Zwei Menschen, beide haben eine Familie, beide sind verheiratet, aber nicht miteinander. Und sie werden von einer Kamera in diesem Konzert quasi gefilmt und live gestreamt. Und das Video geht viral. Viral. Jeder hat es gesehen. Und dieselben Medien, die vorher gesagt haben, hey, mach das, Seitensprung ist der Hammer, zeigen jetzt mit dem Finger auf sie und hauen sie so krass in die Pfanne, dass sie ihren Job verlieren, dass sie sehr viel Geld verlieren, dass ihre Familien kaputt sind und dass ihr Ruf im Eimer ist. Und das ist genau die Masche der Sünde, des Teufels. Der macht so, oder? Komm an, nimm es, es ist der Hammer, es wird gut riechen, es wird dich glücklich machen. Und dann nimmst du das und dann haut er dir aber mit voller Wucht eins rein. Jesus ist genau das Gegenteil. Der sagt, mach's nicht. Aber er ist nicht der, der dich verurteilt. Jesus ist ganz anders als die Welt und als der Teufel. Aber wir erleben, wie zerstörerisch das Sünde sein kann. Und das würde uns wirklich in ein übles Dilemma bringen für alle Ewigkeit, wenn da nicht ein Retter gekommen wäre. Ja? Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand auf der ganzen Welt rettet uns. Amen. Amen. Ich habe eine Geschichte gehört von einem kleinen Jungen. Der hatte ein Hobby. Und zwar hat der mega gerne und gut geschnitzt. Und dann hat er sich ein Projekt vorgenommen, wo er ein Holzschifflein schnitzen wollte. Und hat es wirklich in stundenlanger Arbeit, hat er es geschnitzt, hat dann seine Initialen eingraviert und dann hat er die Segelchen gehisst. Dann hat er sein Schiffchen genommen und voller Stolz auf dem Husumer See hat er es fahren gelassen. Aber es ist wirklich geschwommen, aber es kam ein Sturm, eine Windböe und hat es ihn fortgetragen. Und man weiß, man darf nicht mit der Luftmatratze auf den Husumer See, oder? Er konnte es nicht mehr erreichen. Es war weg. Und es kam ein großer Sturm auf. Er hat es nicht mehr gesehen. Am nächsten Tag ist er den ganzen Husumer See abgelaufen, aber hat es nicht mehr gefunden. Er war sehr traurig, am Boden zerstört. Aber dann kam zwei Wochen später der Ossinger Markt, ja? Der Flohmarkt. Und an einem Marktstand, da hat er etwas entdeckt, was ihm bekannt vorkam. Er ging an diesen Stand und hat gesehen, da steht sein Schiffchen. Und er ist zu diesem Flohmarkthändler hin und hat gesagt, hey, das ist mein Schiffchen, darf ich es bitte wieder haben? Und dann sagt der Händler, ja, das kann jeder behaupten. Wenn du es wirklich willst, dann musst du es schon bezahlen. Der Junge war am Boden zerstört, weil er hat das Preisschild gesehen. So viel Geld hatte er nicht. Er ging nach Hause, hat sein Sparschwein gekillt, alles Geld zusammengenommen, ist zu diesem Flohmarkt hin, hat all das Geld hingelegt und der Händler hat ihm sein Schiffchen in die Hände gedrückt und hat gesagt, hier, der Junge hat das Schiffchen genommen, in den Himmel gestreckt und gesagt, Schiffchen, mein Schiffchen, du gehörst mir, gleich zweimal. Erstens, ich habe dich gemacht. Zweitens, ich habe dich gekauft. Und genau das hat Jesus mit uns gemacht. Er hat uns nicht nur gemacht, sondern er hat uns auch teuer erkauft. Wir sind sein. Wir gehören ihm. Er hat alles dafür getan. Und am Kreuz hat das so ausgesehen, dass er ja eines seiner letzten Worte war, es ist vollbracht. Im Urtext heißt dieses Wort Tetelestai. Das heißt, also ein Wort für bei uns drei Wörter, es ist vollbracht. Das kannte man schon, dieses Wort, in vier verschiedenen Kontexten. Zum Beispiel, wenn du Schulden hattest und der Schuldschein zerrissen wurde, dann hat man gesagt, Tetelestai. Mega nice, oder? Das hat Jesus auch am Kreuz gemacht. Dein Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt. Zweitens, wenn ein Krieg geführt wurde und eine Schlacht gewonnen wurde und der Sieg hatte man mit dem Wort Tetelestai ausgerufen. Also Jesus hat auch einen grandiosen, den größten Sieg der Menschheitsgeschichte errungen an diesem Kreuz. Er hat den Tod, den Teufel, die Sünde besiegt ein für allemal. Und drittens, es ist auch vor Gericht benutzt worden. Nämlich, wenn du von einer Anschuldigung freigesprochen wurdest. Und so bist auch du durch dieses Es ist vollbracht freigesprochen von deiner Schuld. Und last but not least, wenn ein Künstler sein Werk vollendet hat, sei das eine Statue oder ein Bild, dann hat er gesagt, Tetelestai, es ist fertig. Und so hat auch Gott am Kreuz sein Kunstwerk, sein Rettungsplan mit der Menschheit vollendet und abgeschlossen. Ich finde das wunderschön, oder? Für das ist Jesus auf die Erde gekommen. Als kleines Baby wurde er in einem Menschenrein, quasi hat er sich da reingegeben und hat sich so zerbrechlich gemacht. Und das feiern wir ja an Weihnachten. Und ich habe recherchiert. Es gab eine ganz besondere Weihnachtsfeier 1914 im Ersten Weltkrieg. Da saßen standen sich die verfeindeten Armeen von Großbritannien und den Deutschen in Schützengräben gegeneinander. Sie konnten sich sehen und haben aufeinander geschossen, haben Granaten in die gegnerischen Schützengräben geschmissen. Aber es wurde Winter, es wurde kalt. Der Dezember 1914 kam und die Männer wären am liebsten zu Hause bei ihren Familien gewesen und hätten diesen Jesus gefeiert, dass Gott zu uns gekommen ist und Frieden gebracht hat. Also hörte man am 24. Dezember aus dem einen Schützengraben ein Weihnachtslied. Die andere Seite hat applaudiert und hat auf ihre Sprache ein Weihnachtslied gesungen. Irgendwann hat die eine Seite einen kleinen Christbaum auf den Schützengraben gestellt. Die andere Seite hat das gesehen und ein erster mutiger Soldat hat den Schützengraben verlassen und er wurde nicht erschossen. Er ist auf den anderen Schützengraben auf seine Feinde zugelaufen und die haben sich auf einmal auch getraut, sind aus den Schützengräben gekommen und in der Mitte haben sie sich getroffen. 100.000 Soldaten haben sich die Hand gereicht, haben sich zu Weihnachten gratuliert, haben Geschenke ausgetauscht, haben Adressen ausgetauscht, um sich nach dem Krieg zu treffen, haben gemeinsam angestoßen, gemeinsam gegrillt, gemeinsam Fußball gespielt. Muss ich das mal vorstellen? Wenn es nach den Soldaten gegangen wäre, hätten sie nie wieder eine Waffe in die Hand genommen. Das ist er in die Geschichte eingegangen als der Weihnachtsfrieden 1914. Sowas kann nur Jesus. Jesus ist der wahre Friedefürst. Und deshalb ist er auf die Erde gekommen. Und er wird wiederkommen, nicht mehr als Baby, sondern als König, als Herrscher. Und jeder wird es sehen. Und man kann jetzt aufrufen, was sollen wir jetzt tun nach dieser Predigt? Petrus hat es so formuliert: Kehrt um zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Schuld vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Es ist so einfach, aber so kraftvoll, so lebensverändert. Und stell dir vor, dieser Jesus kommt wieder in seiner ganzen Majestät, in seiner ganzen Macht, nicht mehr als kleines, hilfloses Baby, sondern als der Herrscher über Himmel und Erde. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm und jede Zunge wird bekennen, dass er allein Gott ist. Und spätestens dann weißt du, der Gott ist real. Ich will nicht auf seiner feindlichen Seite stehen. Nein, ich will in seinem Siegerteam spielen. Und deshalb rufen wir den Leuten zu, am Ballermann, kehrt um, jetzt, solange es noch Zeit ist. Macht Frieden mit Gott, hisst eure weiße Flagge, kapituliert und macht Frieden. Und ganz viele Menschen reagieren darauf. Im 1:1-Gespräch sagen wir, hey, stell dir vor, Jesus wäre jetzt sichtbar hier. Er käme auf dem Meer gelaufen und hier an den Strand. Wie würdest du reagieren? Die Leute sagen, boah, keine Ahnung, ich würde umfallen oder ich würde ihn umarmen, ich würde ihm danken. Oder ich müsste mich vergewissern, dass es wirklich ist. Und dann fragen wir die Leute, hey, und wenn dieser Jesus jetzt dich challengen würde, ob du mit ihm und für ihn leben möchtest, als ein Bund fürs Leben, was wäre deine Antwort? Und so viele Menschen sagen, ja, ja, ich will das. Ja, ich will nicht mehr mein eigener Chef, mein eigener Boss sein. Ja, ich will und ich brauche diesen Jesus. Und das ist die Botschaft. So simpel, so einfach und doch so kraftvoll. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, dieser Auftrag, den wir empfangen haben, diese Botschaft in aller Welt zu verkünden, ich finde den der Hammer. Aber es geht anderen anders, oder? Zum Beispiel, kennt ihr die Geschichte von Jona? Ja? Der hat das nicht so lässig gefunden. Ja? Ich meine, okay, er musste nämlich nach Ninive. Ninive sieht sehr, sehr idyllisch aus hier, aber das war eine Stadt, die war böse, die war ganz, ganz grausam. Der König hat da wirklich so eine Pyramide vor seinem Palast mit Totenköpfen. Und die haben wirklich schwangeren Frauen in Israel die Bäuche aufgeschlitzt, die Babys an die Wand geklatscht. Übelst. Das waren die Terroristen dieser Zeit. Also stell dir vor, du würdest jetzt den Auftrag empfangen, geh nach Gaza und predige den Menschen da, den Hamas. Was wäre deine Reaktion? So musste sich das etwa für Jona anfühlen. Aber du kannst noch so einen üblen Auftrag empfangen. Jonas Auftrag war wahrscheinlich schlimmer. Zweitens, der hatte große Angst, oder? Dass er geflohen ist. Aber ich persönlich, ich hätte größere Angst vor dem schleimigen Fisch. Ich meine, stell dir das mal vor. Ich habe schon nicht gerne Fisch zum Essen, aber wenn du in einem Fisch drin bist, oh mein Gott, es gibt, seht ihr das? Da wurde ein Mensch von einem Fisch, wurde er verschluckt. Ja, das ist ein Taucher. Oh mein Gott. Ja, wurde so aufgezeichnet, aber keine Angst, er hat überlebt. Wie Jona, ja. Kam lebendig wieder raus. Aber das ist schon crazy. Auch wenn wir Angst haben, Jona sagt uns, mach's trotzdem. Weil egal, wovor du Angst hast, es könnte noch schlimmer werden, wenn du davon wegläufst. Drittens, er ist so weit weggerannt, wie du nur konntest in der dazumals bekannten Welt. Also das sah etwa so aus, er ist in Jaffo, Tel Aviv, heute gestartet. Und Tarsis war das Ende der Welt, der dazumals bekannten. Da wollte er hin. Also das ist ein ziemlich krasser Umweg. Es wären ja ein paar Tage mehr gewesen, Reisezeit. Er hat den krassen Umweg gewählt. Und viertens, er hatte wirklich eine miese Einstellung. Als er dann tatsächlich gegangen ist, hat er sich ja quasi zur Schau gestellt, wie so einen Logenplatz gesucht, wie er zusehen kann, wie die Stadt zerstört wird. Das war seine Einstellung. Und du kannst noch so eine miese Einstellung haben, Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Du kannst noch so weit wegrennen von Gott, Gott kommt trotzdem mit dir ans Ziel. Du kannst noch so sehr Angst haben, aber diese Angst ist total unbegründet, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und ich meine, seine Predigt, habt ihr die Predigt mal gelesen? Das ist die kürzeste Predigt ever in der ganzen Bibel aufgezeichnet. Da können wir alle besser predigen als er, ganz bestimmt. Weil seine Predigt hatte keinen Vier-Punkte-Plan, hatte keinen Interaktionsteil, hatte keinen quasi Aufruf oder so, sondern sie war eine Zeile. Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Punkt. Das ist seine ganze Predigt. Nichts Ermutigendes da drin, wirklich wild, oder? Aber diese eine Predigt, also wirklich, du kannst noch so schlecht predigen, aber wenn du das im Willen Gottes tust, er kann es gebrauchen. Wisst ihr, was geschehen ist nach dieser Predigt? Die größte Erweckung in der ganzen Bibel dokumentiert. 120.000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Da glauben die Leute von Ninive an Gott. Punkt. Wild, oder? Also ich weiß nicht, egal was wir für Ausreden haben, lasst uns weniger Sturm machen, dann wird es weniger stürmisch. Ich sage es aus eigener Erfahrung. Lasst uns weniger fliehen, dann geht es schneller. Und lasst uns weniger Aber haben, dann wird es angenehmer. Wirklich. Gott kommt mit uns zum Ziel und er möchte uns alle gebrauchen. Und ich glaube, wenn wir unser Leben so aus der Perspektive anschauen, vom Ende her, dann hilft uns das mega, einzuordnen, worum geht es eigentlich, was zählt, was weniger. Und ich habe drei Leute, habe ich quasi recherchiert und zum Teil persönlich kennengelernt, die kurz vor ihrem Tod standen oder schon tot sind und überlegt, was haben sie bereut, was würden sie anders machen. Da ist zum Beispiel Billy Graham. Er hat zu 200 Millionen Menschen direkt das Evangelium gepredigt. Wisst ihr, er hat gesagt, wenn ich nochmals beginnen könnte, ich wünschte, ich hätte mehr gebetet. Wow. Ja, der hat sicher schon gebetet. Wahrscheinlich viel mehr als ich. Der zweite, ist ein Gründer in der Schweiz, Heinz Struppler. Der hat so ziemlich alles gegründet, was in der Schweiz christlich ist. Ja. Der hat New Life, Kirchenbewegung, ICF, IGW, ISTL, Surprise-Reisen, christliches Radio, alles gegründet, wirklich crazy. Und ich frage ihn einmal, Heinz, was würdest du nochmals neu machen, anders machen, wenn du nochmal beginnen könntest? Und er sagt, ich würde mehr, größer glauben. Weil alles, was ich geglaubt habe, ist mir widerfahren, ist geschehen. Wild, oder? Wenn der das schon sagt, dann will ich das noch viel mehr. Und drittens, ein junger Mann mit 23 Jahren ist er schon von uns gegangen. Er war YouTuber, ganz, ganz bekannt. Und er hat jede Einladung angenommen zu einer TV-Show und hat dort von Jesus erzählt, seiner Hoffnung, obwohl er krebskrank war. Und er hat so vielen Menschen das Evangelium gepredigt, wo Prediger niemals herangekommen wäre. Und er hat in seiner Real-Life-Doku gesagt, ich wünschte, ich hätte mehr Menschen mit Jesus erreicht. Das, glaube ich, sind die Dinge, die bleiben. Und auf diese möchte ich mich fokussieren. Ja, lasst uns gemeinsam mehr beten, mehr glauben und mehr Menschen für Jesus gewinnen. Ich glaube, das ist das, was aus Ewigkeitsperspektive zählt. Und wir können das auf verschiedene Arten und Weisen tun. Ganz einfach. Trage ein The Four-Armband. Wenn dir sowas gefällt, do it. Ist eine einfache Möglichkeit, wenn ein Mitbewohner zum Beispiel sagt, ich bin super introvertiert, ich spreche niemanden an. Aber ein Armband kann ich tragen. Und er hat es 2 Jahre lang hat er es getragen. Und wisst ihr, wie viele Leute haben ihn darauf angesprochen? Niemand. Nicht eine Person. Dann hat er eines Morgens gebetet, Gott, bitte schenk, dass mich jemand darauf anspricht, dass ich jemandem das Evangelium teilen kann. An diesem Tag haben ihn 2 Mitstudenten auf die Bedeutung dieses Armbands angesprochen. Mega nice, oder? Ich glaube, Gott liebt es, uns zu gebrauchen, diese Gebete zu beantworten. Zweitens, teile einen Status mit irgendeinem Bibelvers oder irgendeiner ermutigenden Geschichte. Ich wusste nicht, ob das wirklich Leute sehen, aber ich habe das einfach mal begonnen, im WhatsApp-Status irgendwas Christliches zu teilen. Und dann höre ich von einem Mitarbeiter, der mir sagt, hey, da ist eine Frau, mit der hast du seit 18 Jahren keinen Kontakt mehr. Die hat gesagt, also die war im Krankenhaus, war sie meine Pflegerin, und die hat gesagt, hey, ich kenne auch einen Christen. Und dann hat sie einen WhatsApp-Status gezeigt, wo sie quasi von mir gescreenshottet hat. Und ich habe noch nie, seit 18 Jahren habe ich nie was von der gehört. Aber sie sagt, sie verfolgt jeden einzelnen Status und langsam öffnet sie ihr Herz für Jesus. Und dass sogar schon ihre Kinder beginnen wollen, quasi Jesus-Bücher anzusehen. Und ich denke so, was? Ich bin jetzt noch nicht mal in Kontakt mit der, aber es wird gesehen. So einfach. Das wäre eine Möglichkeit. Oder nächsten Einkauf. Bezahle jemandem den Einkauf vor dir. So einfach, aber so positiv. Und wenn sie fragt, weshalb, sag ihr einfach, Gott liebt dich. Ich sag dir, so eine Geschichte hat es sogar schon in die Zeitung geschafft. Wo eine Christin einfach einer alten Dame, die Karte hat nicht funktioniert, hat sie einfach den Einkauf bezahlt. Und das ging so viral, weil ein Journalist in der Warteschlange stand und das einen ganzen Bericht darüber geschrieben hat. Zürcher Oberland. Mega nice, oder? Das ist der Hammer. Oder viertens, teile einen Eindruck. Wenn du für Leute betest, höre, was Gott dir aufs Herz legt für sie und teile ihnen das mit, ob per WhatsApp oder persönlich, aber das hat echt Kraft. Das sind einfach 4 einfache Möglichkeiten, wie wir ein Licht sein können. Und am Schluss unseres Reach Mallorca Outreaches mit 350 Teilnehmern diesen August hatten wir auch so einen Gottesdienst unter freiem Himmel, nur noch wir. Und wir haben die Leute aufgerufen, haben so einen Steinaltar gebaut und Kerzen davor gelegt und gesagt, hey, wenn du jetzt eine Berufung verspürst für in den vollzeitlichen Dienst und bereit wärst, diesem Ruf zu folgen, dann komm und zünde eine Kerze an, leg sie auf den Altar. Und 81 junge Menschen sind nach vorne gekommen und haben gesagt, ja, ich bin ein lebendiges Opfer, dass Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und ich möchte uns alle einladen, so eine Entscheidung zu treffen. Man kann ein Senfkorn nehmen und dann weitergeben. Und da vorne haben wir nicht einen Altar, sondern ein bisschen Dreck, wo man diese Samen während der Worship-Zeit hineinpflanzen kann. Als ein Zeichen, als ein Symbol dafür, zu sagen, yes, ich habe ein bisschen Glauben. Ich habe ein bisschen Bereitschaft. Ich möchte ein lebendiges Opfer sein und mich von Gott gebrauchen lassen. Vielleicht heißt das für dich nicht vollzeitlicher Dienst, aber da, wo Gott dich hingestellt hat, ein Licht zu sein. Und einfach quasi das weiterzugeben, was Gott dir gegeben hat. Kannst du nach vorne kommen während dieser Worship-Zeit, diesen Samen da reinpflanzen. Und was geschieht ist, dieser Same wird sterben. Manchmal heißt es, gehorsam zu sein, das fühlt sich an wie sterben. Das kostet uns was. Unsere Menschenfurcht muss sterben. Unsere Bequemlichkeit muss sterben. Unser eigener Wille darf immer mehr abnehmen und sein Wille zunehmen. Das kostet uns alles. Aber was daraus entsteht, ist gewaltig. Dieses Senfkorn, pro Halm, wird sich der Samen vier bis verachtfachen. Mega nice, oder? Dann trägt man reiche Frucht. Und vielleicht bist du sogar eine Sonnenblume. Eine Sonnenblume vermultipliziert sich pro Sonnenblume 1000 bis 2000 Mal. Und vielleicht bist du sogar eine Orchidee. Eine Orchidee hat pro Kapsel eine Multiplikation von über 1 Million Samen. Aber lasst uns sterben, unsere Samen in den Boden drücken, uns Gott ganz hingeben, damit er uns multiplizieren kann und reiche Frucht schenken kann. Amen.